Ja, dieses Schema, dieses Logo oder dieses Schaubild, das müsst ihr jetzt eigentlich schon kennen. Ja? Jetzt haben wir 8-mal über dieses Motto oder dieses Leitbild unserer Gemeinde gesprochen. Und ich hoffe, das ist wirklich tief in uns hineingegangen. Heute möchten wir nochmal betrachten den Aspekt, dass wir die Welt oder unsere Mitmenschen lieben und ihnen dienen. Das ist sozusagen der Abschluss jetzt von dieser Predigtreihe. Und ich habe eigentlich zuerst, wie ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, bin ich auf den Bibelvers in 2. Korinther 5 gekommen und habe da eigentlich schon relativ viel drüber nachgedacht, bis ich dann gemerkt habe, darüber hat ja der Gerhard auch schon geredet. Und das ist ganz zentral, glaube ich. Der Vers steht 2. Korinther 5, 18 und bis 21. Wir sind nun Botschafter an Christi Stadt und Gott ermahnt durch uns und wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Diese Versöhnung mit Gott ist eigentlich der wichtigste Dienst, den Menschen, die mit Gott versöhnt sind, anderen Menschen bringen können. Dieser Aufruf zur Versöhnung mit Gott, aber auch Versöhnung unter Menschen. Es gibt natürlich auch andere Aspekte des Dienens an der Welt und das sollte man nicht ganz übersehen. Wir dienen, wenn wir uns für eine gesunde Umwelt einsetzen. Wir dienen, wenn wir uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Wir dienen, wenn wir Unrecht bekämpfen und so weiter. Das stimmt alles, aber ich glaube, das Wichtigste und die Quelle eigentlich von unserem Auftrag oder das Zentrum unseres Auftrages ist die Versöhnung mit Gott und unter den Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wo finde ich solche Beispiele in der Bibel im Neuen Testament? Und dann bin ich, habe so die Apostelgeschichte durchgelesen, weil es ist ja wirklich ein Lehrbeispiel von dem, wie Gott durch Menschen der Welt gedient hat. Und da bin ich auf die Geschichte von Petrus gekommen, der in Apostelgeschichte 10 einen Auftrag bekommt, zu einem Mann namens Cornelius zu gehen. Das war ein römischer Hauptmann, ein Heide, der aber sehr interessiert war und an den Gott der Juden geglaubt hat. Das steht in Kapitel 10 von Apostelgeschichte und 11 ist noch einmal eine Wiederholung, ein Nachsatz dazu. Und das hat mich so fasziniert, wie das dort abgelaufen ist. Jetzt ist es aber eine sehr, sehr lange Geschichte und ich habe dann beschlossen, dass wir die jetzt nicht lesen, weil das dauert 10 Minuten, habe ich ausprobiert. Und wir können nicht das alles betrachten. Aber ich habe dann nachgedacht, es muss doch irgendwo auch eine Folge von dem, was Petrus hier erlebt hat, in seinen Briefen stehen. Und so bin ich jetzt auf den heutigen Predigttext gekommen, der vom ersten Hinblick eigentlich nichts mit Liebe zu tun hat. Der Predigttext steht in 1. Petrus 2, 9 bis 10. Und ich lese NGÜ, also Neue Genfer Übersetzung, aber nehmt eure eigenen Bibeln dazu und schaut mit. Das ist einfach ein wunderbarer Text. Ihr, schreibt Petrus, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. steht hier, und Petrus schreibt das an Menschen, die nicht zum jüdischen Volk Gottes gehört haben. Und da steht so viel von, was sie sind. Wir wollen ja auch darüber reden, was wir tun sollen für die Menschen, für unsere Umwelt, für unser Umfeld. Und trotzdem finde ich, ist es wichtig, dass man sich zuerst mal Gedanken macht, was wir sind, was du, was wir alle, die wir an Jesus glauben, eigentlich sind. Was sind wir? Und da kommen jetzt so komische, vielleicht etwas geschwollene Begriffe. Da steht mal ein auserwähltes Volk oder Geschlecht, ein königliches Priestertum oder königliche Priesterschaft, eine heilige Nation und ein Volk, das Gott gehört. Was können wir mit solchen Begriffen überhaupt anfangen? Ich finde, das ist vielleicht für uns, obwohl wir es vielleicht schon oft gehört haben, wenn wir ehrlich darüber nachdenken, das ist nicht unser Sprachgebrauch und wir müssen darüber tiefer gehen. Wir müssen ein bisschen hineinschauen, was heißt das eigentlich? Und der erste Begriff, auf den ich stoße, der mir natürlich gleich eine gewisse Unsicherheit oder vielleicht auch ein kleines Problem macht, heißt, wir sind auserwählt. Und längst habe ich, oder schon länger her, habe ich in der Bibelstunde das mal auch zu dem Thema gegangen, hat mir gleich der Hubert ein Buch dazu geschenkt, das ich schon teilweise gelesen habe. Aber es ist ein schwieriges Thema, dieser Begriff. Ist auch ein Problem für die Christenheit immer gewesen. Es gibt verschiedene Meinungen darüber. Und ich werde keine Lösung heute anbieten, ich gebe euch nur drei Bibelverse. Der eine ist der aus Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Wenn er das will und Gott, wenn Gott etwas will, dann passiert es auch, oder? Wir wissen aber, und das kennen wir auch aus vielen Bibelstellen, dass nicht alle Menschen diese Wahrheit annehmen und deshalb auch nicht errettet werden. Offensichtlich gibt es also auch einen Faktor, den der Mensch beitragt. So viele ihn aber aufnahmen. Und das ist der Faktor, den wir beitragen müssen, dürfen. So viele ihnen aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott hat diese ganze Liebe den Menschen gegeben, in Jesus Christus, aber wir müssen ihn annehmen. Die Erwählung gilt allen, aber jeder muss sie annehmen. Wenn er das nicht tut, dann fehlt ihm das. Und ganz wichtig für uns, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es ist nicht aus Werken, und dass sich niemand rühme. Wenn wir das angenommen haben, dann dürfen wir in keiner Weise uns auf irgendetwas einbilden und sagen, wir sind ja besser. Und es ist auch die Voraussetzung für einen Dienst an der Welt. Es ist Gnade. Reine Gnade. Ja, auch wenn wir jetzt aufgerufen sind, immer wieder, ja, uns für Gott zu entscheiden und auch neu zu entscheiden und so weiter. Und wenn das unser kleiner Beitrag ist, trotzdem ist es Gnade und nicht unser Werk. Und für mich bleibt diese Spannung zwischen dem, dass Gott uns erwählt und wir trotzdem einen Beitrag dazu beitragen, bestehen, und ich kann damit leben. Es ist eine freie Entscheidung, und ich hoffe, dass ihr, die ihr das vielleicht jetzt schon öfter gehört habt, und dass wir alle, die wir das immer wieder hören, dass wir uns immer wieder aufmachen und auch wirklich bewusst entscheiden und nicht sagen, naja, ich weiß noch nicht, ich warte noch, weil irgendwann einmal kann es auch zu spät sein. Und niemand, der das Evangelium irgendwann einmal gehört hat, kann sich dann sagen, Gott hat mich nicht erwählt. Es ist jedem diese Gnade angeboten. Aber wir haben keinen Grund, uns auf irgendetwas einzubilden, weil wir die Gnade angenommen haben. Ist nicht so intellektuell tiefgehend meine Betrachtung über die Erwählung, und da gibt es eben gute Bücher drüber, aber mir hilft es einfach. Ich bin erwählt, danke Gott, aber es ist deine Gnade. Und der andere kann auch erwählt sein, nimm es doch an. Und das ist das, was Paulus im Korintherbrief gesagt hat, wir bitten euch, lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist nur als Hintergrund, damit wir wissen, was wir sind. Ja? Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir wissen, was wir sind? Warum ist es überhaupt von Bedeutung? Wir wollen ja mehr über Gott nachdenken. Wir wollen mehr auch darüber reden, wie wir das in die Welt hinaustragen. Damit, wenn du weißt, wie du, was du bist, wer du bist, in welcher Stellung du vor Gott bist, dann prägt dich das. Und jetzt werden wir schauen, was hier sonst noch steht. Das Thema Auserwählt lassen wir jetzt mal erledigt sein, und es sind nämlich drei weitere Begriffe, die heute auch ein bisschen altmodisch klingen oder auch schon manchmal auch anrüchig oder unmodern. Wir sind ein auserwähltes Volk oder Geschlecht, eine Nation und ein Volk, das Gott gehört. Drei Begriffe, die mit verschiedenen Worten übersetzt werden, oder vom Griechischen her drei verschiedene Worte sind. Das eine heißt Genos, das Geschlecht, und vielleicht denkt ihr jetzt auch dran, dass Genetik ja auch von diesem Stamm kommt. Und hier hat es irgendwas mit dem inneren Werten zu tun. Dass die Nation oder Ethnos hat etwas mit der Gemeinschaft, mit dem Zusammenleben zu tun. Und das dritte, Volk, das sind nämlich drei verschiedene Begriffe, die da verwendet werden von Petrus, das ist, da geht es um die Besitzverhältnisse. Also Genos weist darauf hin, dass wir eine neue geistliche Erbmasse haben. Genetik, ja, Erbmasse. Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk und habt eine neue Erbmasse bekommen. Und was ist das? Das ist der Heilige Geist, den Gott in uns gegeben hat. Ein völlig neues Denken, das anders ist als die Welt um uns herum. Die Welt kann es nicht begreifen. Das steht auch in der Bibel. Aber wir sollen diese neue Form des Denkens und der Einstellung, die in uns drinnen ist, wirklich hinaustragen in diese Welt. Das ist die Grundlage unseres Dienstes. Und das drückt sich in einem Gemeinschaftserlebnis aus, in einer Ethnie, einem Volk. Und das ist eigentlich die Gemeinde. Und das führt dazu, dass die darumstehenden sehen, aha, da ist etwas anders. Und wir sind als Erwählte zu einem Eigentumsverhältnis erwählt. Das ist, wir sehen das sehr oft. Wir sind ja sehr individualistisch geprägt in unserer Gesellschaft, und jeder sagt, was habe ich davon? Ja? Was ist gut für mich? Aber dass Gott uns für sich erwählt hat und dass es eigentlich nur um ihn geht, haben wir heute übrigens ein paar Mal gesungen, das sehen wir nicht. ich finde es schon wichtig, dass wir eben darüber nachdenken, wer wir sind, damit wir wissen, wie wir in diese Welt in Liebe wirken können und wie wir dieser Welt dienen können. Also es beginnt mit unserer inneren Einstellung. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir da noch viel, viel Reparaturarbeit in unseren geistlichen Genen. Der Heilige Geist ist in uns gekommen, aber er hat noch wenig Platz in meinem Leben. Und vieles in meinem Denken und in meiner Einstellung ist noch wirklich falsch. Und ich glaube, das erleben wir alle so. Diese neue geistliche Erbmasse muss vielmehr noch lebendig werden in uns. Und sie drückt sich aus in einer heiligen Gemeinschaft. Und darum haben wir ja auch schon zweimal über die Liebe untereinander gesprochen. Und die ist einfach unbedingt notwendig, damit die Welt erkennen kann, dass wir seine Kinder sind. An der Liebe zu Gott und zueinander werden wir als Gottes Kinder erkannt. Und die heilige Gemeinschaft heißt auch, dass wir herausgenommen sind für einen besonderen Zweck. Nicht, weil wir so besonders sind, so gut sind, sondern weil wir für einen besonderen Zweck ausgewählt sind. Und dieser Zweck ist, Gottes Herrlichkeit in der Welt darzustellen. Und Gott, wir gehören Gott. Und Gott ist deshalb unendlich reich. Nicht nur, weil er uns hat, sondern weil er alles hat. Und ich habe darüber nachgedacht, was eigentlich Menschen machen, die sehr viel Geld haben, was die oft machen. Wir sehen das in der Geschichte, die Könige, die Kaiser, die Reichsten, die haben sich die größten Mausoleen gebaut. Ja? Große Tempel oder nur damit sie sichtbar werden und bleiben in dieser Welt. Also Menschen verwenden große Summen, um sichtbar zu sein für ihre anderen Ummenschen, für die Umwelt. Und damit sie auch ewig bleiben. Ja? Oder heute ist mal modern, dass du mit deinem Geld halt irgendwelche großen Dinge sponserst. Ich meine, die reichen Leute sponsern sich heute Fußballclubs. Oder Yachten, zum Beispiel Yachten, da muss ich euch eine Geschichte erzählen. Der Abramovic, der nicht nur eine englische Fußballnationalmannschaft hat, sein Eigentum, der hat auch eine Motorjacht, eine Riesenjacht. Ja? Und mein Freund, der Peter Simpson, ist Inspekteur für solche Yachten. Der muss also diese Yachten, bevor sie gebaut werden, freigeben vom Sicherheitstechnischen. Der hat mir erzählt, wie der Abramowitsch erfahren hat, dass ein Scheich aus dem Nahen Osten eine um 10 Meter längere Yacht gebaut hat, hat er seine noch nicht fertige Yacht auseinanderschneiden lassen und um 12 Meter verlängert. Weil er wollte die längste Yacht haben. Das sind Yachten, die 130 Meter lang sind, ja? Wo alles drauf ist, was du dir vorstellen kannst, vom Hubschrauber, Landeplatz und so. Also, warum brauchen die Leute das? Sie möchten irgendetwas von sich darstellen in der Welt. Und das möchte Gott auch. Auf ganz andere Weise. Nicht durch eine Riesenjacht, aber durch eine kleine EFK Kapfenberg zum Beispiel. Durch dich und mich. Er möchte sein Eigentum, seine Herrlichkeit, seine Größe, seinen Reichtum in dieser Welt darstellen. Ich verstehe es nicht, warum er das will, aber er will das. Und er macht das. Und er verwendet dich dazu und uns. Also das ist jetzt für mich das Wichtige, die Grundlage, zu sehen, warum, was wir eigentlich sind und warum Gott durch uns etwas wirken möchte. Bist du dir eigentlich bewusst, dass du sein Eigentum bist, ja, erwählt zum Eigentum, mit allen Vorrechten und allen Pflichten. sind wir uns bewusst, dass wir Adelige sind im Sinne Gottes? Wir sind Kinder Gottes. Sind wir darauf stolz? Ich meine, im positiven Sinn, nicht hochmütig, aber stolz, das Bewusstsein, wir sind Kinder Gottes. Und leben wir wie Kinder Gottes? Der erste Abschluss oder die Zusammenfassung des ersten Gedankens ist, Gott hat uns, seine Kinder, mit einer neuen geistlichen Erbmasse ausgestattet und in eine neue geistliche Gemeinschaft gestellt, damit wir sein Wesen, seinen Reichtum in der Welt darstellen und vermitteln. Und dann steht eben zwischendrinnen, wir sind Priester, ein königliches Priestertum, eine Priesterschaft. Was sind eigentlich Priester? Priester sind Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Sie sind die, die Probleme, man kann zum Priester gehen, im Alten Testament war das ja eigentlich genau beschrieben, auch wenn du ein Problem hast, dann gehst du zum Priester und der bringt das zu Gott und dann bringt er wieder Gottes Antwort auf das Problem zum Menschen. Und das Problem konnte geistlich sein, Sünde, Zweifel, menschliche Probleme, Sorgen, aber auch juridische Probleme haben die Priester lösen müssen, und medizinische, ohne Schreibfehler, und Probleme, alle Probleme. Zum Glück ist es heute ein bisschen aufgesplittert, ja? Es gibt Spezialisten heute. Aber die Probleme gibt es immer noch. Und die Priester, gibt es die auch noch, so wie im Alten Testament? Nicht, meiner Meinung nach nicht so wie im Alten Testament. Wir haben einen Priester, einen Hohepriester, das ist Jesus Christus, zu dem wir mit allen kommen können. Aber es gibt hunderte, Millionen Christen, Kinder Gottes, die genauso Priester sind. Also alle, die ihr hier seid und den Herrn aufgenommen habt, seid eigentlich Priester. Warum? Weil ihr Mittler seid zwischen Gott und Menschen. Zwischen Menschen, die Gott noch nicht kennen oder die momentan gerade nichts sehen von Gott und nichts spüren und die eine Verbindung brauchen. Jeder Mensch kann direkt zu Gott kommen, aber viele Menschen brauchen Vermittler. Und das bist du, auch ein Priester. Das allgemeine Priestertum ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende und grundlegende Botschaft des Neuen Testamentes. Jeder, der Kind Gottes geworden ist, hat den Heiligen Geist und ist damit in der Funktion für die anderen ein Priester. Einer, der vermittelt. Er überbringt eben die Not zu Gott und bringt die Antwort Gottes zu den Menschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Priester ein Hörrohr für Gott ist. Gott hört natürlich alles, aber in diesem Sinn stellt er die Kommunikation zwischen dem Hilfesuchenden mit Gott her und umgekehrt ein Sprachrohr Gottes. Und das sollen wir sein. Wir sind alle Priester. Warum? Wir verkünden die großen Taten Gottes. Und das ist das, was wir tun sollen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema eigentlich erst, nämlich was wir tun. Wir sollen der Welt dienen und die Welt lieben. Und das ist, indem wir Gottes große Taten künden. In anderer Übersetzung heißt es auch die Tugenden Gottes, also seine Charaktereigenschaften. Oder so heißt es auch in anderer Übersetzung, wir sollen verkünden, dass er unübertrefflich ist. das gilt nicht nur den Predigern, Pastoren, Pfarrern, Priestern und sonstigen beamteten Christen, wenn ich so sagen darf, sondern das gilt uns allen. Und ich muss euch sagen, wenn man ehrlich ist, ist das wirklich eine große Herausforderung. Ich habe in der letzten Zeit öfters mit schwerkranken und auch sterbenden Menschen zu tun gehabt, in meiner Familie. Und ich merke, wie es dann plötzlich schwer wird, die richtigen Worte zu haben. Es ist so leichter, hier was zu sagen, gell? Aber am Krankenbett, der Schwiegermutter oder bei meinem Vater zu Hause, fällt mir das sehr viel schwerer, die richtigen Worte zu sagen. Und dann ringe ich, Gott, gib mir deine Weisheit. Was soll man jetzt sagen? Wie kann ich Gottes Taten verkünden? Aber eigentlich wäre es ja ganz einfach. Rede über Gottes Herrlichkeit, über Gottes Taten, was er für dich getan hat. Für mich und auch für den Kranken, wenn er es annimmt. Und ich habe es auch erlebt, dass dann der Heilige Geist wirklich Freiheit schenkt, wo ich das nie gedacht habe vorher. Ja, dass man da plötzlich doch Ideen hat oder plötzlich sagt, ja, das kannst du jetzt sagen. Wie sollen wir Gottes Taten, Gottes Tugenden, seine unübertreffliche Größe weitersagen? Das ist die größte Herausforderung und ich habe jetzt keine Antwort drauf, keine pauschale Antwort. Ich habe mir dann gedacht, jetzt wäre es gut, das machen wir aber nicht, jetzt Apostelgeschichte 10 und 11 zu lesen und nachzuschauen, was Petrus gemacht hat. Und das ist der Vorschlag für ein Bibelstudium. Das könnt ihr allein machen, das können wir eventuell in der Bibelstunde nächstes Mal machen, zu schauen, was hat Petrus gemacht, wie er zu dem Cornelius gegangen ist. Vorher, nachher und so weiter. Das lasse ich jetzt aber aus, weil das würde den Rahmen sprengen. Eins ist mir wichtig. Dieses Verkünden ist nicht nur und eigentlich erst zweitrangig durch unser Reden. Das Leben ist ganz, ganz wichtig. Oder sogar noch wichtiger. Wir verkünden eine Botschaft und diese Botschaft muss mit unserem Leben übereinstimmen. Weil wenn das nicht authentisch ist, wie wir das heute gern sagen, wenn wir nicht wirklich selber dahinter stehen, dann nimmt uns das niemand ab. Dann ist es auch nicht Liebe, sondern irgendwo von oben herab. Wir müssen ehrlich bleiben. Wir müssen ganz ehrlich sein. Verkündigung ist Reden und Leben. Manchmal ist es sogar mehr Leben als Reden. Manchmal ist es aber auch notwendig, dass man was sagt. Das ist bei mir oft die Schwäche, ja. Ein bisschen zu vorsichtig und so weiter. Wir müssen beides, reden und leben. Und jetzt komme ich zum Schluss, warum oder man könnte auch fast sagen, wie wir es tun sollen. Weil wir aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen sind und weil wir einst nicht sein Volk waren, jetzt aber Gottes Volk sind und weil wir Barmherzigkeit empfangen haben, sollen wir das weitergeben. Ist uns bewusst, dass wir mal früher wirklich in der Finsternis waren? Oder wenn wir das nicht erlebt haben, dass wir aus der Finsternis, aus der Gottesferne herausgekommen sind, dann können wir auch das nicht weitergeben. Und immer wieder möchte ich einfach euch ermutigen, die den Schritt noch nicht gemacht haben, geh zum Licht hin. Dieses Licht ist wunderbar, steht da. Es befreit uns. Auch wenn vielleicht manche Dinge sichtbar werden, die uns unangenehm sind im Licht. Aber das ist ein Licht der Liebe und Vergebung. Lass dich von diesem Licht erleuchten. dass Petrus das hier so deutlich schreibt, dass sie einst nicht sein Volk waren und jetzt sein Volk sind, hängt auch mit dem Cornelius zusammen, weil das war ein Heide und er durfte eigentlich als Juden nicht zu den Heiden gehen. Und Petrus musste das erst lernen. Er musste lernen, aus seinen vorgefertigten Denkmustern und den Vorschriften, die ihm gegeben waren, herauszukommen, damit das Wort auch zu den Heiden kommen kann. Das ist ganz interessant, was Gott ihm für eine Schulung da gibt. Das sollte er unbedingt nachlesen. Apostelgeschichte 10 ist unbedingt nachzulesen und darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich für uns heute? Wo sind wir gefangen in irgendwelchen Vorstellungen und das nur das ist die Botschaft, es heißt, nur dorthin soll man das Evangelium bringen. Na, und diese Menschen, mit denen will ich schon gar nichts zu tun haben. Ich meine, wie viele Leute grenzen wir aus, die uns gefährlich erscheinen? Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Petrus musste da eine schwere Lektion lernen. Er hat sie gelernt. Und er hat sie dann auch verteidigt vor anderen noch. Weil wir Barmherzigkeit empfangen haben. Nur wenn du wirklich Barmherzigkeit empfangen hast, kannst du auch barmherzig sein. Und manchmal glaube ich, dass wir übersehen, wie barmherzig Gott zu uns ist und sind anderen Menschen gegenüber sehr unbarmherzig. Also ich finde das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner, der alles vergeben bekommen hat und dann dem, der ihm auch was schuldet, nicht vergeben will, eigentlich erschreckend. Und trotzdem ist es Tatsache auch unter uns Christen. Barmherzigkeit. Wir haben Barmherzigkeit empfangen und wenn wir diese Finsternis getauscht haben mit wunderbarem Licht, dann können wir es weitergeben. Wenn wir eine neue Gemeinschaft erleben, ja, das ist eigentlich so eine Sache, die Gemeinde ist für uns oft nicht das Positive, sondern oft eine Last, aber wir müssen eigentlich sehen, was da für Segen drauf liegt, dann können wir auch besser verkündigen und viele, viele Menschen werden durch die Gemeinschaft der Christen mit dem Glauben konfrontiert und angezogen und entscheiden sich deshalb nicht so sehr, weil sie verstehen, was die genauen Heilstatsachen sind. Sie sollen das auch später verstehen, aber das Erste ist oft, sie sehen, das sind Menschen, die gehen anders miteinander um. Die haben eine andere Art der Gemeinschaft. Und das ist die Barmherzigkeit, die wir haben sollten und weitergeben sollten. Ein paar Gedanken noch zum Schluss. Es kommt weniger auf meine Worte und vielmehr auf mein Wesen an, wenn ich Gottes große Taten verkünden will. Die Worte sind schon wichtig, es muss auch ein Inhalt dahinter sein. Aber das Wesen, das Leben, das ist entscheidend. Die meisten Leute haben eine große Einfühlsamkeit, ob das stimmt, ob das für dich stimmt, ob das bei dir stimmt, was du sagst. Das ist im Prinzip das Gleiche nochmal. Der Inhalt ist wichtig, aber die Art ist entscheidend. Und es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten der Verkündigung. Sagst du, ich kann nicht gut predigen und reden? Okay, aber du kannst deine Liebe, deine Barmherzigkeit auf andere Weise ausdrücken. Und ich glaube, jeder findet einen Platz. Und der eine schreibt Briefe, der andere schreibt besucht Leute und der nächste stellt sich auf die Straße hin und predigt dort. Aber es gibt ganz verschiedene Weisen, wie wir verkündigen. Und lasst euch wirklich da ermutigen. Der wichtigste Dienst an der Welt ist der umfassende und gelebte Verkündigung der guten Botschaft von Jesus Christus. Und damit ist alles eingeschlossen. Das Reden, das Leben, das Gutes tun, alles. Wenn wir das mehr beherzigen, dann glaube ich auch, dass wir in unserem Umfeld, im Würztal, in Kapfenberg, in Bruck, aber auch darüber hinaus und in der ganzen Welt, Gottes Reich bauen können, mitwirken können, dass es größer wird. Amen.